Erfahren, woher wir kommen, Grundschriften der europäischen Kultur. Heute Immanuel Kant, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Die Grundfragen von Kants Philosophie lauten, was können wir wissen, was sollen wir tun, was können wir hoffen, was ist der Mensch? Diese Fragen sind heute so aktuell wie zur Zeit seines Wirkens im 18. Jahrhundert, als der Königsberger Denker mit den drei kritischen Schriften nichts Geringeres bewirkte als eine kopernikanische Wende der Philosophie. Doch gehört Kant, der Zeitgenosse von Voltaire, Rousseau und David Hume, in den Zusammenhang der europäischen Aufklärung, deren Zielsetzung er 1784 in einer berühmten Schrift zu bestimmen suchte. Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Heute also geht es weiter mit Immanuel Kant und dieser berühmten Aufklärungsschrift. Siegfried W. Kernen und Ursula Illert werden die Texte lesen und Hanjo Kesting wird kommentieren. Im Studio begleitet sie Harro Zimmermann.
Je voulais te dire avant que tout nous change violemment.
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
Der Anfang von Immanuel Kants Schrift, Was ist Aufklärung? Das Leben des größten deutschen Philosophen, denn das ist er zweifellos, trotz Hegel, trotz Marx, trotz Nietzsche und Heidegger. Das Leben Kants fällt in die Epoche, die den Namen Aufklärung trägt. Was Kant darunter verstand, hat er in knapper, fasslicher und pointierter Form in der kleinen Schrift erläutert, die 1784 erschien, 3 Jahre nach dem philosophischen Hauptwerk Kritik der reinen Vernunft. Gleich zu Anfang begegnen wir der berühmten Formel von der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben. Und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat? Einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat? Einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter? So brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Dass der bei weitem größte Teil der Menschen, darunter das ganze schöne Geschlecht, den Schritt zur Mündigkeit, außerdem, dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte, dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperrten, wagen durften, so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es versuchen, allein zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar ebenso groß nicht, denn sie würden durch einige Mal fallen, wohl endlich gehen lernen. Allein ein Beispiel von der Art macht doch schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen ferneren Versuchen ab.
Es gab für Kants Schrift, anders als bei den meisten anderen seiner Werke, einen konkreten Anlass. In der Dezemberausgabe 1783 der Berlinischen Monatsschrift hatte der Pfarrer Johann Friedrich Zöllner einen Artikel mit dem Titel veröffentlicht: Ist es ratsam, das Ehebündnis nicht ferner durch die Religion zu sancieren? Der Artikel war eine Antwort auf einen zuvor erschienenen anonymen Aufsatz von Johann Erich Biester, des Mitherausgebers der Zeitschrift, mit dem ketzerischen Titel Vorschlag, die Geistlichen nicht mehr bei Vollziehung der Ehen zu bemühen. Der Pfarrer Zöllner war ein Gegner der Aufklärung und in seinem Plädoyer für die kirchlich sanktionierte Ehe warf er gleichsam nebenbei in einer Fußnote die Frage auf, was das überhaupt sei, Aufklärung. Und daraus ging eine außerordentlich fruchtbare Debatte hervor, die als Aufklärungsdebatte in die Geschichte eingegangen ist. Man kann sich durch sie an den etwas älteren Streit zwischen Lessing und dem Hamburger Hauptpastor Goetze erinnert fühlen. Moses Mendelssohn beteiligte sich daran mit dem Aufsatz über die Frage, was heißt aufklären? Und unabhängig davon, er kannte Mendelssohns Absicht nicht, verfasste auch Kant seine Schrift, die mit vollem Titel heißt Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Seine Parteinahme für die Aufklärung nimmt in Passagen wie den zuletzt schon zitierten geradezu polemische und ironische Züge an, wie man sie sonst nur von Voltaire kennt, dem in seiner Zeit berühmtesten Vorkämpfer der Aufklärung in Europa. Doch fällt beim Vergleich Kants mit Voltaire auch ein Unterschied in die Augen. Während Voltaire etwa in seiner Schrift über die Toleranz, die beim vorletzten Mal hier Gegenstand des Vortrags war, einen Feldzug gegen die alten Mächte von Thron und Altar führt, ausgehend von einem konkreten, durch religiösen Eifer herbeigeführten Justizskandal in Frankreich, vermeidet es Kant, die Gegner der Aufklärung voran Thron und Altar klar zu benennen. Er macht die Unmündigen selber für ihre Unmündigkeit verantwortlich und daneben auch die Macht der Gewohnheit.
Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen und ist vorderhand wirklich unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Versuch davon machen ließ. Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Missbrauchs seiner Naturgaben, sind die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Wer sie auch abwürfe, würde dennoch auch über den schmalesten Graben einen nur unsicheren Sprung tun, weil er zu dergleichen freier Bewegung nicht gewöhnt ist. Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit herauszuwickeln und dennoch einen sicheren Gang zu tun.
Kant gilt in der deutschen Schulphilosophie als Überwinder der Aufklärung. So las ich als junger Mensch in einem Lexikon Kant, der Überwinder der Aufklärung. Darin ist zutreffend, dass er den Rationalismus seiner Epoche ebenso vollendete wie begrenzte. Verstand und Vernunft begriff er nicht nur als Instrumente seiner Kritik, sondern auch als deren Gegenstände. Dennoch gehört er ins Gruppenbild der großen Aufklärer, neben Voltaire und Rousseau und Diderot in Frankreich, Samuel Johnson und David Hume in England, Lessing und Moses Mendelssohn in Deutschland. Gedankenfreiheit, Glaubensfreiheit, Rechtsgleichheit, soziale Emanzipation, die Überzeugung, dass Wissen Macht sei, das alles gehört zum Grundbestand von Kants Denken wie des aufgeklärten Denkens überhaupt. Kants Philosophie gehört deswegen zu den wichtigsten Ausgangspunkten der geistigen und kulturellen Revolution, die sich seit den 1770er Jahren in Deutschland vollzog und für die man den Namen die Goethezeit im Allgemeinen gewählt hat. Fast alle Protagonisten dieser Goethezeit haben sich auf Kant bezogen. Einige von ihnen, wie Hamann und Herder, waren seine unmittelbaren Schüler. Herder hat es in seinen Briefen zur Beförderung der Humanität von 1793, also noch zu Kants Lebzeiten, bezeugt.
Ich habe das Glück genossen, einen Philosophen zu kennen, der mein Lehrer war. Dieser Mann, den ich mit größter Dankbarkeit und Hochachtung nenne, ist Immanuel Kant. Sein Bild steht angenehm vor mir. Er hatte in seinen blühendsten Jahren die fröhliche Munterkeit eines Jünglings, die, wie ich glaube, ihn auch in sein greisestes Alter begleitet. Seine offene, zum Denken gebaute Stirn war ein Sitz unzerstörbarer Heiterkeit und Freude. Die gedankenreichste Rede floss von seinen Lippen. Scherz und Witz und Laune standen ihm zu Gebot. Und sein lehrender Vortrag war der unterhaltsamste Umgang.
Herder war nach trostloser Jugend im ostpreußischen Murungen 1762 zum Studium nach Königsberg gekommen, gerade 18 Jahre alt, und er wurde Kants lernwilliger Schüler.
Nichts Wissenswürdiges war ihm gleichgültig. Menschen, Völker, Naturgeschichte, Naturlehre, Mathematik und Erfahrung waren die Quellen, aus denen er seinen Vortrag und Umgang belebte. Keine Kabale, keine Sekte, kein Vorteil, kein Namen-Ehrgeiz hatte je für ihn den mindesten Reiz gegen die Erweiterung und Aufhellung der Wahrheit. Er munterte auf und zwang angenehm zum Selbstdenken. Despotismus war seinem Gemüt fremde.
Schon damals fühlte sich Kant, wie Herders Zeugnis belegt, der europäischen Aufklärung verbunden.
Mit eben dem Geist, mit dem er Leibniz, Wolf, Baumgarten, Crusius, Hume prüfte und die Naturgesetze Keplers, Newtons, der Physiker, verfolgte, nahm er auch die damals erscheinenden Schriften Rousseaus, seinen Emile und seine Heloise, sowie jede ihm bekannt gewordene Naturentdeckung auf, würdigte sie und kam immer zurück auf unbefangene Kenntnis der Natur und auf den moralischen Wert des Menschen.
Ich bin selbst aus Neigung ein Forscher. Ich fühle den ganzen Durst nach Erkenntnis und die begierige Unruhe, darin weiterzukommen, aber auch die Zufriedenheit bei jedem Erwerb. Es war eine Zeit, da ich glaubte, dieses allein könnte die Ehre der Menschheit machen, und ich verachtete den Pöbel, der von nichts weiß. Rousseau hat mich zurechtgebracht. Und ich würde mich unnützer finden wie den gemeinen Arbeiter, wenn ich nicht glaubte, dass das, was ich tue, allen übrigen einen Wert erteilen könne, die Rechte der Menschheit herzustellen.
Kants überragende Stellung in der Geschichte der Philosophie ist unbestritten. Den alles zermalmenden Kant hat Moses Mendelssohn ihn genannt. Seine drei Hauptwerke, Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und Kritik der Urteilskraft, haben Kant vor allem berühmt gemacht. Sie markieren den Ausgangspunkt und zugleich Höhepunkt des deutschen Idealismus und waren trotz schwieriger Lesbarkeit von weitreichender Wirkung auf Zeitgenossen und Nachwelt. Diese Wirkung zeigt sich bei Schiller und Schelling, bei Fichte und Hegel und noch bei Schopenhauer. Die Philosophenschulen des 19. Jahrhunderts, die einander bekämpften, beriefen sich allesamt auf Kant. Der Neukantianismus am Ende des 19. Jahrhunderts dogmatisierte seine Lehre und schien dadurch zu belegen, dass sie ihre Verbindlichkeit eingebüßt hatte. Danach behaupteten Lebensphilosophie und Existenzialismus für einige Zeit das Feld, doch die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, die politischen Totalitarismen, das Doppelgesicht von Naturwissenschaft und Technik, die Erkenntnis, dass die Vermehrung des Wissens uns keinen Zugang eröffnet zu den Grundfragen der menschlichen Existenz, all dies hat Kant wieder auf die Tagesordnung gebracht und seine bleibende Aktualität gesichert. Deswegen darf ein Abend über Kant im Rahmen einer Reihe über die Grundschriften nicht fehlen. Die Frage, welche Schrift Kants am ehesten als Grundschrift zu bezeichnen sei, ist nicht schwer zu beantworten. Es ist natürlich die Kritik der reinen Vernunft, die 1781 erschien. Sie drängt sich durch ihre epochale Bedeutung gleichsam von selbst auf. Sie war ein Markstein in der Geschichte der Philosophie, vielleicht sogar eine kopernikanische Wende. Kant hat selbst diesen Ausdruck kopernikanische Wende gebraucht, als er den Versuch machte, die eigene Stellung in der Geschichte der Metaphysik zu bestimmen.
Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiermit ebenso als mit dem ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegung nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließe.
Kant als Kopernikus der Philosophie, und zwar in zwei Richtungen gleichzeitig. Einerseits versuchte er eine Grundlegung der exakten Wissenschaft oder genauer ausgedrückt der Möglichkeit von Wissenschaft. Andererseits beschied er uns mit der Antwort des Dr. Faust aus dessen berühmtem Monolog, nämlich, dass wir nichts wissen können. Alle unsere Grundfragen nach Gott, menschlicher Seele, nach Freiheit und Unsterblichkeit müssen für immer ohne Antwort bleiben, weil wir laut Kant bei allen philosophischen Bemühungen stets in jene Sackgassen gelangen, Sackgassen des Denkens, für die er das Wort transzendentale Aporien bereithält. Es ist ein für den menschlichen Wissensdrang zutiefst unbefriedigendes Resultat, aber es wird gleich am Anfang der Kritik der reinen Vernunft mit großartiger Klarheit ausgesprochen.
Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse, dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann. Denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.
Philosophiegeschichtlich fand sich Kant in der Mitte seines Lebens um 1765 in der Frontstellung zwischen den Dogmatikern und den Empirikern. Dabei verloren die Dogmatiker, die alle Erkenntnis aus vorgegebenen Axiomen, oft solche theologischen Charakters und nicht zuletzt aus der biblischen Offenbarung herleiteten, wie heute noch einige amerikanische Fundamentalisten, sie verloren immer stärker an Geltung und Einfluss. Ihr Lehrgebäude wurde durch den unaufhaltsamen Siegeszug der Naturwissenschaften zunehmend unterhöhlt. Die Empiriker wiederum suchten analog zur naturwissenschaftlichen Methode alle Erkenntnis aus der Erfahrungswelt zu gewinnen. Ihr philosophischer Hauptvertreter war David Hume, Kants Zeitgenosse, auf den in der Kritik der reinen Vernunft immer wieder Bezug genommen wird. Kant genügte weder der Dogmatismus noch der Empirismus. Sein Nachdenken richtete sich auf die Frage, wie reine Wissenschaft möglich ist. Eine Wissenschaft nach dem Muster der Mathematik, deren Gesetze und Erkenntnisse zwar aus der Erfahrung gewonnen und abgeleitet sein mögen, die aber unabhängig von aller Erfahrung gültig sind und somit auch Aussagen erlauben, etwa über zukünftige Ereignisse. Kant drückt es mit der Formel aus:
Die eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft ist nun in der Frage enthalten, wie sind synthetische Urteile a priori möglich?
Synthetische Urteile a priori. Wir gelangen hier auf das Gebiet einer speziellen philosophischen Terminologie, deren einzelne Begriffe bei Kant zwar auf das Genaueste bestimmt sind, aber an einem solchen Abend jeweils der Erläuterung bedürfen. Ein weiteres kommt hinzu, wir haben es bei der Kritik der reinen Vernunft mit einem Werk zu tun, das in seinem ebenso sicheren wie bedächtigen Fortschreiten aus solchen Begriffen ein philosophisches System, man könnte auch sagen eine philosophische Architektur, errichtet, bei der man keinen Baustein wegnehmen kann, ohne dass das gesamte Gebäude zusammenbricht. Die Vorstellung, nun dieses Gebäude, genannt Kritik der reinen Vernunft, an einem einzigen Abend in knapp 2 Stunden vor ihren Augen oder Ohren rekonstruieren zu müssen, hat mich ein wenig bedrückt. Für die Kritik der reinen Vernunft benötigt man im philosophischen Kolleg leicht 2 Semester, ganz abgesehen davon, dass eine Veranstaltung wie diese kein philosophisches Kolleg ist. Überdies verlangt die Form oder das Format, wie man neuerdings sagt, die Darbietung längerer Textpassagen. Auch davor war mir beim Blick auf die Kritik der reinen Vernunft nicht wenig bange. Schon Moses Mendelssohn, der jüdische Sokrates der Berliner Aufklärung, dem Kant eines der ersten Exemplare hatte übersenden lassen, stöhnte unter der, wie er schrieb, Nervensaft verzehrenden Kraft der Lektüre, die er nach wenigen Kapiteln abbrach. Und auch 233 Jahre nach dem ersten Erscheinen ist die Lektüre der Kritik der reinen Vernunft nicht leichter geworden, schon gar nicht im ersten Zugriff und noch weniger im mündlichen Vortrag. Und Sie werden hoffentlich verstehen, warum ich zögerte, mich in dieses Gebirgsmassiv eines Werkes, das in der Originalausgabe 856 Seiten umfasst, hineinzubegeben. Es würde bei allem redlichen Bemühen ein eher unlustiger Abend werden. Doch kann es vielleicht von Interesse sein, die Entwicklung, die Genese von Kants Denken kennenzulernen, seine Stellung in der Zeit, vielleicht auch etwas über seine Person und Lebensweise und die Schrift »Was ist Aufklärung?« kann dabei als eine Art Leitfaden dienen. Sie ist eine Zusammenfassung aufklärerischen Denkens, das sich bereits ein halbes Jahrhundert zuvor in Deutschland Bahn gebrochen hatte. Kants wichtigster Vorläufer war Christian Wolff, der Philosoph aus Halle, der die Freiheit zu philosophieren gefordert hatte und sie definiert hatte als ungehinderten Gebrauch seines Verstandes. Das klingt fast wie die Formel von Kant. Wolff fuhr fort: Sei man gehalten, etwas für wahr zu halten, weil es ein anderer sagt, dass es wahr sei, so ist man in der philosophischen Sklaverei. So steht es im Jahre 1721 in Wolffs Rede über die praktische Philosophie der Chinesen. Wolff war ein großer Anhänger des Konfuzius. 60 Jahre später spricht Kant in der Kritik der reinen Vernunft von der gereiften Urteilskraft des Zeitalters, welches sich nicht länger durch Scheinwissen hinhalten lässt. Und dann folgen in einer Fußnote die großartigen Sätze:
Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muss. Religion durch ihre Heiligkeit und Gesetzgebung durch ihre Majestät wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdann erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können.
Die Schrift »Was ist Aufklärung?« erschien, wie erwähnt, 1784, 5 Jahre vor Beginn der Französischen Revolution. Aber hinsichtlich der Revolution ist sie illusionslos und erwartet selbst in der Umwälzung der Machtverhältnisse keine Befreiung der Denkungsart.
Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem Despotismus und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zustande kommen. Sondern neue Vorurteile werden ebenso wohl als die alten zum Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen.
Das ist ein interessanter Gedanke und man könnte glauben, dass Kant die selbstzerstörerische Entwicklung der Französischen Revolution vorausgesehen hätte. Indes ist die Revolution deswegen überflüssig. In Deutschland, hat Tucholsky gesagt, hat es immer nur Revolutionen des Geistes gegeben, aber keine gesellschaftlichen Umstürze. Und wenn es sie gab, sind sie gescheitert. Und das hat auch vielleicht etwas mit der Entwicklung der deutschen Philosophie im Gefolge von Kant zu tun. Wenn wir uns nun auf Kants Person und Leben einlassen, tun sich bald Schwierigkeiten auf. Wie bei keinem Denker vergleichbaren Ranges tritt bei ihm die Person hinter das Werk zurück, verschwindet fast bis zur Unkenntlichkeit. Hingegen, wie viel lässt sich etwa aus den Essays von Montaigne erfahren über den Verfasser selbst? Kant ist auch nicht wie Voltaire von einem Fürsten, in diesem Fall Friedrich dem Großen, umworben worden. Er hat sich nicht wie Rousseau drohender Verfolgung durch Flucht entziehen müssen. Und schon gar nicht ist er wie Thomas Morus auf dem Schafott gestorben. Auch die Form seines Denkens lässt es kaum zu, nach subjektiven, persönlichen Wurzeln zu suchen, in seinen Texten die reale Person zu erspüren. Über den Verfasser philosophisch umstürzender Bücher weiß man meist nur, dass er seine Geburtsstadt Königsberg nie über einen Umkreis von wenigen Kilometern hinaus verlassen hat. Dabei hielt er an der Universität Vorlesungen über Geographie und war davon überzeugt, dass gerade der Philosoph, der die Welt und das Wesen der Menschen erklären wollte, über praktische Erfahrungen mit anderen Völkern und Kulturen verfügen müsse.
Noch sind die Ausdrücke, die Welt kennen und Welt haben, in ihrer Bedeutung ziemlich weit auseinander. Indem der eine nur das Spiel versteht, dem er zugesehen hat, der andere aber mitgespielt hat. Zu den Mitteln der Erweiterung der Anthropologie in diesem Umfange gehört das Reisen.
Aber an diese Erkenntnis hat Kant selbst sich nicht gehalten. Während für gelehrte Autoren des 18. Jahrhunderts ausgedehnte Reisen quer durch Europa selbstverständlich waren, hat Kant seine ostpreußische Heimat niemals verlassen. Und er hat es mit den Worten gerechtfertigt.
Eine solche Stadt wie Königsberg am Pregelflusse kann schon für einen schicklichen Platz zur Erweiterung sowohl der Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis genommen werden, wo diese auch ohne zu reisen erworben werden kann.
Man zögert nicht, von einer Übertreibung zu sprechen. Königsberg war erst 1724 in Kants Geburtsjahr durch den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zur großen Stadt geworden, pietistisch geprägt, kulturell verschlafen, das östliche Verwaltungszentrum der preußischen Krone mit knapp 50.000 Einwohnern. Der rege Handelsplatz hielt den Vergleich mit Messestädten wie Leipzig oder Frankfurt nicht aus. Vor allem fehlte der höfische Glanz, der von Rokoko-Residenzen wie Sanssouci, Dresden, Wien oder gar Versailles ausging. Das immerhin sollte sich 1758 mitten im Siebenjährigen Krieg ändern.
Kant absolvierte gerade sein 5. Semester als Privatdozent, als am 22. Januar der russische General en Chef Wilhelm von Fermor, ein in Livland ansässiger und bei den Russen als Deutscher geltender Schotte, an der Spitze seiner Truppe unter dem Läuten der Kirchenglocken in Königsberg einrückte und von Abgeordneten des Adels und der Bürgerschaft in einem durchaus friedlichen Akt die Schlüssel der Stadt entgegennahm. So begann die 5-jährige Besetzung der Region. Bereits am 24. Januar, dem Geburtstage Friedrichs des Großen, leisteten die obersten Behörden des Landes und der Königsberger Magistrat den Eid der Huldigung der Zarin Elisabeth gegenüber. Wenige Tage später wurden auch die Universitätsangehörigen, unter ihnen auch Kant, vereidigt.
Königsberg war zur kaiserlich-russischen Stadt geworden. Der Gouverneur, Generalleutnant Nikolaus von Korff, ein im russischen Heer dienender Kurländer, führte auf Wunsch der Zarin ein mildes und liberales Regiment. Und die Stadt blühte auf. Die Handelswege von West nach Ost wurden nicht unterbrochen. Die Kaufleute verdienten ungeheuer mit Lieferungen an die russische Armee. Und am meisten profitierte die Universität. Ihr wurden alle Einkünfte gelassen und die Lehrfreiheit garantiert. Die Offiziere mit Fermor an der Spitze besuchten regelmäßig öffentliche Festveranstaltungen im Auditorium Maximum und die Offiziere wurden angehalten, Vorlesungen zu hören. Vor allem erfuhren die Professoren eine Rangerhöhung. Sie wurden zu den offiziellen Empfängen und Festen aufs Schloss geladen. Alles in allem ging die russische Okkupation an der Stadt so schonend vorüber, dass man in den Briefen von Kant, Herder und Hamann den Krieg kaum erwähnt findet. Zweifellos hat sich Kant der neuen Situation schnell angepasst und bereits im ersten Jahr der Besatzung in einem Brief an die Zarin um die Ernennung zum ordentlichen Professor nachgesucht, wenn auch ohne Erfolg. Der Senat der Universität entschied sich für einen älteren Kollegen. So musste der habilitierte Privatdozent noch 12 Jahre auf sein erklärtes Ziel warten, eine ordentliche Professur für Logik und Metaphysik zu erhalten. Kolleggelder seiner Studenten und Honorare aus seinen Veröffentlichungen sicherten ihm ein sehr bescheidenes Auskommen. Für zahlreiche russische Offiziere, oft deutscher Herkunft, hielt er Privatvorlesungen über Mathematik, Festungsbau und eines seiner Lieblingsthemen Pyrotechnik. Auch an dem munteren Treiben der Offiziere in Privathäusern und Casinos nahm er regen Anteil.
Seltsam zu denken, dass Kant in einem Offiziersclub oder während einer glanzvollen Soiree in der Stadtresidenz der schönen Gräfin Kaiserling, einer Gönnerin des Philosophen, auch einem durch seine Intelligenz wie seine körperlichen Vorzüge herausragenden jungen Offizier namens Grigorij Grigorjewitsch Arlov begegnet sein durfte, ja vielleicht sogar vor ihm Kolleg gehalten hat. Derselbe Arlov, der von der Schlacht bei Zorndorf als leicht Verwundeter für einige Zeit nach Königsberg gekommen war und 4 Jahre später zusammen mit seinem Bruder Alexei Katharina die Zweite auf den Thron brachte, den Zaren Peter erwürgen ließ und als Liebhaber Katharinas der mächtigste und reichste Mann Russlands wurde. Die Fantasie lässt sich hier schwer zügeln. Man stellt sich vor, wie Kant am Namenstage der Zarin auf dem Stallplatz am Schlosse, der durch 2.500 Lampen nach Korfs Befehl in ein Lichtermeer verwandelt war, die Illumination angestaunt hat, deren Kostspieligkeit die Königsberger so aufregte. Mit der Okkupation zog die ganze Breite und Vorurteilslosigkeit des östlichen Lebensstils in die alte, zopfige Stadt ein. Eine luxuriöse, bisher nicht bekannte Lebensweise mit den üppigen Tafelfreuden der französischen Küche verdrängte die preußische Sparsamkeit. Das Punschtrinken wollen die Königsberger erst damals von den Russen erlernt haben und der Samowar mit echt chinesischem Tee dampfte allabendlich auch in einfachen Haushaltungen. Vor allem aber waren den Offizieren die Schranken, die Adel und hohes Beamtentum von der Universität und diese wiederum von den Wirtschaftskreisen absonderten, völlig unverständlich. Sie brauchten sich nicht um die herrschende Etikette der Stände und Klicken zu kümmern. So erhielt die Einladung zu den rauschenden Festen auf dem Schlosse ein jeder, der sich durch Schönheit, Geist und gesellschaftliche Talente auszeichnete. Wer aber auf dem Schlosse Zutritt hatte, wurde auch in das rivalisierende Palais der Gräfin Kaiserling und in andere gastfreie Privathäuser eingeladen.
Die Prüderie des pietistischen Lebensstils zerbrach und wich einem freieren Umgangston.
Man hat mit Recht von einer Emanzipation der bisher klösterlich eingeengten Frauenwelt der Stadt gesprochen. Jetzt sah man junge Damen, die sich bisher nicht am Fenster und nicht sans Cortège einer älteren Begleiterin auf der Straße zeigen durften, unter Schellengeläut mit dem hinten auf dem Trittbrett stehenden Kavalier kursierend und kokettierend in östlichem Tempo den Steindamm herauf und herunterjagen. Man sah Damen im Auditorium Maximum der Albertina zu den öffentlichen Sitzungen und, was die Alten besonders echauffierte, in der Komödie und sogar auf Maskeraden mit den Offizieren erscheinen.
Auch Kant hat davon profitiert. Aus dem aus bescheidenen Verhältnissen stammenden Handwerkerssohn wurde ein eleganter Magister mit dem sicheren Auftreten eines Mannes von Welt. Er begann sich für Mode zu interessieren und hielt darüber sogar Kolleg.
Es ist ein natürlicher Hang des Menschen, in seinem Betragen des Kindes mit den Erwachsenen, des Geringeren mit den Vornehmeren, in Vergleich zu stellen und seine Weise nachzuahmen. Eingesetzt dieser Nachahmung, um bloß nicht geringer zu erscheinen als andere, heißt Mode. Diese gehört aber unter den Titel der Eitelkeit, weil in der Absicht kein innerer Wert ist, im Gleichen der Torheit, weil dabei doch ein Zwang ist, sich durch bloßes Beispiel, das uns viele in der Gesellschaft geben, knechtisch leiten zu lassen. In der Mode sein ist eine Sache des Geschmacks. Wer außer der Mode einem vorigen Geschmack anhängt, heißt altväterisch. Wer gar einen Wert darin setzt, außer der Mode zu sein, ist ein Sonderling. Besser ist es noch immer, ein Narr in der Mode, als ein Narr außer der Mode zu sein. Also ist die Mode eigentlich nicht eine Sache des Geschmacks, denn sie kann äußerst geschmackswidrig sein, sondern der bloßen Eitelkeit vornehm zu tun und des Wetteifers, einander dadurch zu übertreffen.
Was Kant hier lehrte, beherzigte er nach dem Zeugnis seines Schülers und ersten Biographen Ludwig Borowski auch selbst.
Er lehrte, es sei durchaus Pflicht, keinem in der Welt einen widerlichen oder auch nur auffallenden Anblick zu machen. Er nannte das schon damals eine Maxime, die genau zu beachten wäre, dass man unter anderem in der Wahl der Farben zu Kleid und Weste sich genau nach den Blumen richten müsse. Die Natur, sagt er, bringt nichts hervor, was dem Auge nicht wohltut. Die Farben, die sie aneinander reiht, passen sich auch immer zusammen. Sie gehören zum Beispiel zu einem braunen Oberkleide, eine gelbe Weste. Dies wiesen uns die Aurikeln. Kant kleidete sich auch immer anständig und gewählt. Späterhin liebte er besonders melierte Farben. Eine Zeit lang sah man ihn in Kleidern, deren Saum mit einem goldenen Schnürchen umfasst war. Den Degen hielt er sich anständig, solange ihn Geschäftsmänner trugen, legte ihn aber, da diese Sitte aufhörte, sehr gern als ein ihm lästiges und entbehrliches Anhängsel ab.
Verwundert nimmt man zur Kenntnis, dass Kant den Degen trug und ein Angehöriger des galanten Zeitalters war, was zum Philosophen des kategorischen Imperativs kaum zu passen scheint. Aber fast alle überlieferten Bildnisse zeigen uns Kant im Kostüm der Zeit, Perücke, Galanteriedegen und Rock des Rokoko. Von heute aus ermisst man nicht leicht, welch weiten Weg der Mann aus Königsberg auch philosophisch zurückzulegen hatte. Im Jahre 1755 erschütterte das Erdbeben von Lissabon die Menschen in ganz Europa und versetzte ihrem aufgeklärten Fortschrittsglauben einen schweren Stoß. Wenn der Schöpfer solches Unglück zuließ, dann war die These des berühmten Herrn Leibniz, diese Welt sei die beste aller möglichen Welten, zutiefst in Frage gestellt. Voltaire, als nüchterner Empiriker, schrieb unter dem Titel Candide oder der Optimismus eine bissige Satire auf Leibniz, die 1759 erschien. Im selben Jahr veröffentlichte Kant seinen Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus.
Seitdem man sich von Gott einen geziemenden Begriff gemacht hat, ist vielleicht kein Gedanke natürlicher gewesen als dieser, dass, wenn er wählt, er nur das Beste wähle. Leibniz hat auch damit nichts Neues vorzutragen geglaubt, wenn er sagte, diese Welt sei unter allen möglichen die beste, oder welches ebenso viel ist, der Inbegriff alles dessen, was Gott außer sich hervorgebracht hat, ist das Beste, was nur hervorzubringen möglich war. Ein Gedanke, der so leicht, so natürlich ist, den man so oft sagt, dass er gemein wird und Leute von zärtlichem Geschmack verekelt, kann sich nicht lange im Ansehen halten. Was hat man denn für Ehre davon, mit dem großen Haufen mitzudenken und einen Satz zu behaupten, der so leicht zu beweisen ist? Subtile Irrtümer sind ein Reiz für die Eigenliebe, welche die eigene Stärke gern fühlt. Demnach hat man es erstlich außerordentlich, dann schön und endlich richtig gefunden zu behaupten, dass es Gott beliebt habe, unter allen möglichen Welten diese zu wählen. Nicht, weil sie besser war als die übrige, sondern weil es ihm kurzum so beliebte. Und warum beliebt es denn dir, du Ewiger, frage ich mit Demut, das Schlechtere dem Besseren vorzuziehen? Und Menschen legen dem Allerhöchsten die Antwort in den Mund. Es gefiel mir also, und damit ist es genug. Meine Herren Zuhörer, Wenn keine Welt gedacht werden kann, über die sich nicht noch eine bessere denken ließe, so hat der höchste Verstand unmöglich die Erkenntnis aller möglichen Welten haben können. Nun, ist das Letztere falsch? Also auch das Erstere.
Kant sagt, meine Herren Zuhörer, daran können Sie sehen, dass die Damen inzwischen aus den Kollegs wieder vertrieben waren nach Ende der russischen Besatzung. Über den Duktus von Kants ersten Königsberger Vorlesungen hat sein Schüler Ludwig Borowski berichtet.
Er hatte damals einen geräumigen Hörsaal, der samt dem Vorhause und der Treppe mit einer beinahe unglaublichen Menge von Studierenden angefüllt war. Dies schien Kant äußerst verlegen zu machen. Er, ungewohnt der Sache, verlor beinahe die Fassung, sprach leiser noch als gewöhnlich, korrigierte sich selbst oft. In der nächsten Stunde war es schon wieder ganz anders. Sein Vortrag war, wie es auch in der Folge blieb, nicht allein gründlich, sondern auch freimütig und angenehm. Oft führte ihn die Fülle seiner Kenntnisse auf Abschweifungen, die aber doch immer sehr interessant waren. Wenn er bemerkte, dass er zu weit ausgewichen war, brach er geschwind mit einem und so weiter oder und so fort ab und kehrte zur Hauptsache zurück. Oft brachte er ein besonderes handschriftliches Heft mit, in das er Marginalien eingetragen hatte. Rege Aufmerksamkeit war bei seinen Vorträgen nötig. Die Gabe, die vorkommenden Begriffe und Sachen etwa durch Wiederholung in anderen Ausdrücken auch zerstreuten Zuhörern doch fasslich zu machen und diese zum Verstehen zu zwingen, war Kant nicht eigen. Auch im Nachschreiben war er nicht hold. Es störte ihn, wenn er bemerkte, dass Wichtiges oft übergangen und Unwichtiges aufs Papier gebracht wurde. Unablässig wiederholte er:
Sie werden bei mir nicht Philosophie lernen, aber philosophieren. Nicht Gedanken bloß zum Nachsprechen, sondern denken.
Selbst denken, selbst forschen, auf seinen eigenen Füßen stehen, waren Ausdrücke, die unablässig wieder vorkamen.
Ludwig Borowski beschreibt hier Kants erste Vorlesungen aus der Zeit um 1755. Und schon hier tritt die für ihn charakteristische Haltung des Selbstdenkertums hervor, auch im Verhältnis zu seinen Schülern. Sie werden angehalten, die Ansichten ihres Lehrers nicht bloß nachzuplappern, sondern sich durch eigenes Nachdenken anzueignen, bis zur Möglichkeit des Widerspruchs. Das nimmt wichtige Gedanken der 30 Jahre später entstandenen Schrift »Was ist Aufklärung?« vorweg. Voran den Grundgedanken, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Was aber, wenn der eigene Verstand in Widerspruch gerät zu den herrschenden Ansichten der Allgemeinheit? Und zwar nicht bloß auf theoretischem Feld, wo nicht viel Mut verlangt wird, sondern in der täglichen Praxis. Wenn der Geistliche an der Lehre seiner Kirche, der Beamte an der Weisheit seiner Regierung, der Soldat am Befehl seines vorgesetzten Offiziers zweifelt. Hier unterscheidet Kant die private Sphäre streng von der öffentlichen, fordert für die öffentliche Sphäre fast unbegrenzte Freiheit, für die private Sphäre aber weitgehenden Gehorsam.
Zur Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit. Und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die, von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Nun höre ich aber von allen Seiten rufen, resoniert nicht. Der Offizier sagt, resoniert nicht, sondern exerziert. Der Finanzrat resoniert nicht, sondern bezahlt. Der Geistliche resoniert nicht, sondern glaubt. Nur ein einziger Herr in der Welt sagt, resoniert, so viel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht. Hier ist überall Einschränkung der Freiheit. Welche Einschränkung aber ist der Aufklärung hinderlich, welche nicht, sondern ihr wohl gar beförderlich? Ich antworte, der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muss jederzeit frei sein. Und der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen. Der Privatgebrauch derselben aber darf öfters sehr enge eingeschränkt sein, ohne doch darum den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. so würde es sehr verderblich sein, wenn ein Offizier, dem von seinen Oberen etwas anbefohlen wird, im Dienste über die Zweckmäßigkeit oder Nützlichkeit dieses Befehls laut vernünfteln wollte. Er muss gehorchen. Es kann ihm aber billigermaßen nicht verwehrt werden, als Gelehrter über die Fehler im Kriegesdienste Anmerkungen zu machen und diese seinem Publikum zur Beurteilung vorzulegen. Ebenso ist ein Geistlicher verbunden, seinen Katechismusschülern und seiner Gemeinde nach dem Symbol der Kirche, der er dient, seinen Vortrag zu halten, denn er ist auf diese Bedingung hin angenommen worden. Aber als Gelehrter hat er volle Freiheit, ja sogar den Beruf dazu, alle seine sorgfältig geprüften und wohlmeinenden Gedanken über das Fehlerhafte in jenem Symbol und Vorschläge wegen besserer Einrichtung des Religions- und Kirchenwesens dem Publikum mitzuteilen. Denn dass die Vormünder des Volks in geistlichen Dingen selbst wieder unmündig sein sollen, ist eine Ungereimtheit, die auf Verewigung der Ungereimtheiten hinausläuft.
Es gehört zum Kennzeichen des deutschen Idealismus, aber auch zu seinem problematischen Erbe, dass sich die in ihren Konsequenzen oft umstürzende Radikalität der Gedanken meist gut verträgt mit Dienstwilligkeit und Gehorsam im realen Leben. So ist etwa die Misere der deutschen Professorenschaft zwischen Staatstreue und Lehrfreiheit in Kants Schrift exakt vorweggenommen. Er hat sie 40 Jahre später noch selbst erfahren, das werden Sie noch hören. Seit 1755 Privatdozent in Königsberg strebte er mit allen Kräften eine ordentliche Professur ein. Sein an die russische Zarin gerichtetes Gesuch von 1758 wurde schon zitiert. Er übte pedantische Disziplin, um seinen Lehrverpflichtungen gerecht zu werden. Für das Sommersemester 1761 kündigte er nicht weniger als 6 Kollegia auf einmal an.
Von 8 bis 9 Logik, von 9 bis 10 Mechanik, danach Physik, dann von 11 bis 12 Metaphysik, nachmittags Geographie, Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie, dazu Mittwoch und Sonnabend noch ein Disputatorium.
Indem die in den vorigen Tagen abgehandelten Sätze polemisch betrachtet werden sollten, welches meiner Meinung nach eines der vorzüglichsten Mittel ist, zu gründlichen Einsichten zu gelangen.
Sein mündlicher Vortrag selbst war simpel und ungesucht. In der physischen Geographie ward er durch sein Erzähltalent beliebt, in der Anthropologie aber durch seine eingestreuten feinen Beobachtungen, die er aus seiner eigenen Erfahrung oder aus der Lektüre wie zum Beispiel der besten englischen Romanschreiber entlehnt hatte. Bis in die späteste Zeit blieb er ein gewissenhafter Lehrer, und ich bin nicht imstande, mir ein einziges Mal den Fall ins Gedächtnis zurückzurufen, dass er, die gewöhnlichen Ferien ausgenommen, auch nur eine Stunde hätte ausfallen lassen.
1769 erreichen Kant Berufungen an die Universitäten in Jena und Erlangen. Besonders Jena war verlockend, und man möchte sich gern ausmalen, welche Rolle Kant an einem Ort hätte spielen können, an dem später auch Goethe, Schiller, Herder und Fichte verkehrten. Aber beide Angebote wurden ausgeschlagen. Dann kommt das gloriose Jahr 1770, an dem Kant endlich sein Ziel erreicht. Er wird ordentlicher Professor für Philosophie in Königsberg. Die Stadt war längst wieder preußisch geworden, und so bedurfte es nur der Formsache eines persönlichen, an Friedrich den Großen gerichteten Bewerbungsschreibens.
Eure königliche Majestät haben zu verordnen geruht, dass ich von eurem akademischen Senat bei sich ereignender Vakanz vorzüglich in Vorschlag gebracht werden sollte. Ich bitte demnach in tiefster Untertänigkeit, mir die verheißene Versorgung angedeihen zu lassen. Mein 15-jähriger ununterbrochener Fleiß und Beifall in akademischen Vorlesungen, im Gleichen der gute Ruf, den ich auch auswärts durch Schriften erworben zu haben glaube, lassen mich hoffen, eure königliche Majestät werden mich der hierunter zu bezeigenden Gnade nicht gänzlich unwürdig finden. In untertänigstem Vertrauen auf eure Majestät wiederholte Versicherungen, in meinem Vaterlande versorgt zu werden, habe ich eine in diesem Winter an mich ergangene Vokation nach Erlangen zu einer ordentlichen Professur für Logik und Metaphysik mit 500 Gulden Gehalt ausgeschlagen. wenn man die Gewissenhaftigkeit hinzusetzt, sich nur zu den Stellen zu melden, die man mit Ehre bekleiden kann, würden im Falle, dass mein untertänigstes Gesuch den Zweck verfehlte, in mir alle fernere Hoffnung zu künftigem Unterhalt in meinem Vaterlande sich vertilgen müssen. Ich ersterbe in tiefster Devotion als Euer Majestät aller untertänigster Knecht Immanuel Kant. Königsberg, den 19. März 1770.
Wir, Friedrich von Gottes Gnaden, König in Preußen, tun kund und geben hiermit zu wissen, dass wir den Magister Immanuel Kant wegen desselben uns aller untertänigst angerühmten Fleißes und Geschicklichkeit zum Professor Ordinarius der Logik und Metaphysik bei der Philosophischen Fakultät unserer Universität zu Königsberg in Preußen allergnädigst ernannt und angenommen haben. Wobei wir ihn dann, falls es dessen bedürfen sollte, durch unsere preußische Regierung jederzeit schützen lassen wollen. Berlin, den 31. März 1770. Friedrich.
Es ist weit mehr als ein Kuriosum, dass der Preußenkönig, der Kant in das Königsberger Amt berief, in der Schrift Was ist Aufklärung eine bedeutende Rolle spielt, und zwar in Form einer Friedrich dargebrachten Huldigung. Das mag von heute aus verwundern. Wir wissen ja, dass der Preußenkönig keineswegs der Friedensfürst und Verächter der Machtpolitik war, als den er sich noch als Kronprinz in der Schrift Anti-Machiavell dargestellt hatte. 1750 hatte er Voltaire an seinen Hof gelockt, um ein Bündnis von Geist und Macht zu schmieden, aber das heikle Experiment fand ein tragikomisches Ende. All das war Kant nicht verborgen geblieben. Seine Huldigung galt vor allem dem König, der für sein Land das Prinzip religiöser Freiheit in Kraft gesetzt hatte. Es war für Kant immer noch das wichtigste Indiz oder, wie man damals sagte, der wichtigste Probierstein für das Fortschreiten der Aufklärung.
Wenn denn nun gefragt wird, leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter, so ist die Antwort nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Dass die Menschen, wie die Sachen jetzt stehen, im Ganzen genommen schon imstande wären oder darin auch nur gesetzt werden könnten, in Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen sicher und gut zu bedienen, daran fehlt noch sehr viel. Allein, dass jetzt ihnen doch das Feld geöffnet wird, sich dahin frei zu bearbeiten und die Hindernisse der allgemeinen Aufklärung oder des Ausganges aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit allmählich weniger werden, davon haben wir doch deutliche Anzeichen. In diesem Betracht ist dieses Zeitalter das Zeitalter der Aufklärung oder das Jahrhundert Friedrichs. Ein Fürst, der es seiner nicht unwürdig finde, zu sagen, dass er es für Pflicht halte, in Religionsdingen den Menschen nichts vorzuschreiben, sondern ihnen darin volle Freiheit zu lassen, der also selbst den hochmütigen Namen der Toleranz von sich ablehnt, ist selbst aufgeklärt und verdient, von der dankbaren Welt und Nachwelt als derjenige gepriesen zu werden, der zuerst das menschliche Geschlecht der Unmündigkeit wenigstens von Seiten der Regierung entschlug und jedem freiließ, sich in allem, was Gewissensangelegenheit ist, seiner eigenen Vernunft zu bedienen. Dieser Geist der Freiheit breitet sich auch außerhalb aus, selbst da, wo es mit äußeren Hindernissen einer sich selbst missverstehenden Regierung zu ringen hat. Denn es leuchtet dieser doch ein Beispiel vor, dass bei Freiheit für die öffentliche Ruhe und Einigkeit des gemeinen Wesens nicht das Mindeste zu besorgen sei. Die Menschen arbeiten sich von selbst nach und nach aus der Ruhigkeit heraus, wenn man nur nicht absichtlich künstelt, um sie darin zu erhalten.
Ähnlich wie bei Luther reicht auch bei Kant der Gehorsam, den der Einzelne dem Staat zu leisten hat oder der Obrigkeit, sehr weit. So weit, dass ein Widerstand gegen die Staatsgewalt, sogar wenn sie despotische Züge annimmt, grundsätzlich ausgeschlossen wird.
Wider das gesetzgebende Oberhaupt des Staats gibt es keinen rechtmäßigen Widerstand des Volks, also kein Recht des Aufstandes, noch weniger des Aufruhrs. Aufstand oder Aufruhr sind niemals anders als gesetzwidrig.
Thomas Mann hat Kant in der Zeit des Ersten Weltkriegs als ersten Moralisten des deutschen Soldatentums gerühmt. Ob das zutrifft, bleibe dahingestellt, aber zweifellos war Kants persönlicher Tageslauf von soldatischer Disziplin bestimmt.
5 Minuten vor 5 Uhr morgens, es mochte Sommer oder Winter sein, trat sein Diener Lampe in die Stube mit dem ernsten militärischen Zuruf: Es ist Zeit. Unter keiner Bedingung, auch in dem seltenen Fall einer schlaflosen Nacht, zögerte Kant nur einen Augenblick, dem strengen Kommando den schnellsten Gehorsam zu leisten. Oft tat er bei Tische mit einer Art von Stolz an seinen Diener die Frage:
Lampe, hat er mich in 30 Jahren nur an einem Morgen je 2-mal wecken dürfen?
Nein, hochedler Herr Professor, war die bestimmte Antwort des ehemaligen Kriegers. Mit dem Schlage 5 saß Kant an seinem Teetisch, trank, wie er es nannte, eine Tasse Tee, die er aber in Gedanken und um sie warm zu erhalten so oft nachfüllte, dass wenigstens 2, wo nicht mehrere, aus ihr wurden. Dabei rauchte er die einzige Pfeife für den ganzen Tag, und zwar mit einer solchen Schnelligkeit, dass ein glühender Aschenkegel zurückbleiben musste. Bei dieser Pfeife überdachte er abermals, wie abends vorher am Ofen, seine Dispositionen und ging gewöhnlich von diesen an seinen Schreibtisch. Um 12:45 Uhr stand er auf, rief der Köchin zu:
Es ist 3:15.
Nun erwartete Kant seine Gäste auch noch in den spätesten Zeiten seines Lebens völlig angekleidet. Bei Vorträgen in dem Kreise seiner Vertrauten, auch am Tische im Schlafrock zu erscheinen, fand er unschicklich und sagte:
Man muss sich nicht auf die faule Seite legen.
Die Freude an Geselligkeit, Konversation und den Genüssen der Tafel bildeten die Kehrseite der beruflichen Disziplin.
Für den guten und frohen Genuss am Mittagstische war Kant von jeher äußerst besorgt. In früheren Jahren aß er in einem öffentlichen Speisehause. Mit dem Wirt ward immer die Einrichtung getroffen, gute, anständige Gesellschaft da zu finden. Einst verließ er ein Haus dieser Art, weil dort ein Mann seit einiger Zeit mitaß, der sonst ganz vernünftig war, aber es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, sehr langsam und auch das Unwichtigere mit einem gewissen Pathos zu sprechen. Kant hasste solches Gepränge. Ein anderes Speisehaus vermied er von Stund an, da mehrere sich eindrängen wollten, die ihm zu wünschen schienen, dass er auch hier dozieren, ihre Einwürfe lösen sollte. Er aber wollte sich bei Tische von allem abspannen und hier, wie er sich auszudrücken pflegte, dem Körper die Ehre geben. Sonst war ihm jedermann aus jedem Stande willkommen.
Die Regeln eines geschmackvollen Gastmahls, dass die Gesellschaft animiert sind: A. Wahl eines Stoffs zur Unterredung, der alle interessiert und immer jemandem Anlass gibt, etwas schicklich hinzuzusetzen. B. Keine tödliche Stille, sondern nur augenblickliche Pause in der Unterredung entstehen zu lassen. C. Den Gegenstand nicht ohne Not zu variieren und von einer Materie zur anderen anzuspringen. Man muss einen Gegenstand, der unterhaltend ist, beinahe erschöpfen, ehe man zu einem anderen übergeht. D. Keine Rechthaberei, weder für sich noch für die Mitgenossen entstehen oder dauern zu lassen. Vielmehr, da diese Unterhaltung kein Geschäft, sondern nur ein Spiel sein soll, jede Ernsthaftigkeit durch einen geschickt angebrachten Scherz abwenden. E. In dem ernstlichen Streit, der gleichwohl nicht zu vermeiden ist, sich selbst und seinen Affekt sorgfältig in Disziplin zu erhalten, dass wechselseitige Achtung und Wohlwollen immer hervorleuchten, wobei es mehr auf den Ton, der nicht schreihälsig und arrogant sein muss, als auf den Inhalt des Gesprächs ankommt, damit keiner der Mitgäste mit dem anderen entzweiet, aus der Gesellschaft in die Häuslichkeit zurückkehre.
Gewöhnlich hatte er einen oder 2 Tischgesellschafter. Und wenn er große Tafeln gab, so bat er 5 Freunde, denn auf 6 Personen war sein Tisch und seine ganze Ökonomie nur eingerichtet. Stieg man die Treppe hinauf, so drang man durch eine ganz einfache armselige Tür in das ebenso armselige Sanssouci, zu dessen Betreten man beim Anpochen durch ein frohes Herein eingeladen wurde. Das ganze Zimmer atmete Einfachheit und stille Abgeschiedenheit vom Geräusche der Welt. Zwei gemeine Tische, ein einfaches Sofa und Stühle, grünseidene Vorhänge, an den kleinscheibigen Fenstern mochten noch das Kostbarste sein, und eine Kommode unter einem mäßigen Spiegel ließen in der Mitte einen leeren Raum übrig, vermittels dessen man zu Barometer und Thermometer kommen konnte, die er fleißig konsultierte. Hier saß der Denker auf seinem hölzernen Halbzirkelstuhle wie auf einem Dreifuß, entweder noch am Arbeitstische oder schon zur Tür gekehrt, weil ihn hungerte und er seine Gäste sehnlich erwartete. Seine Tischfreunde wählte Kant aus verschiedenen Ständen. Beamte, Professoren, Ärzte, Geistliche, gebildete Kaufleute, auch junge Studierende, um der Unterhaltung Mannigfaltigkeit zu verschaffen. Alle Tischfreunde waren jünger, oft sehr viel jünger als er. Das Gespräch war populär, so dass ein Fremder, der seine Schriften studiert hatte, aus seinem Gespräche wohl schwerlich hätte schließen können, dass der Erzählende Kant sei.
Allein zu essen ist für einen philosophierenden Gelehrten ungesund. Der genießende Mensch, der im Denken während der einsamen Mahlzeit an sich selbst zehrt, verliert allmählich die Munterkeit, die er dagegen gewinnt, wenn ein Tischgenosse ihm durch seine abwechselnden Einfälle neuen Stoff zur Belebung darbietet, welchen er selbst nicht hat aufspüren dürfen. Der Purismus des Zynikers und die Fleischestötung des mönchischen Einsiedlers ohne gesellschaftliches Wohlleben sind verzerrte Gestalten der Tugend und für diese nicht einladend, sondern von den Grazien verlassen können sie auf Humanität nicht Anspruch machen.
Zu Kants engstem Freundeskreis und regelmäßigem Umgang gehörten die Kaufleute Motherby und Green, der eine aus England, der andere aus Schottland stammend. Die Legende will wissen, dass die Bekanntschaft mit Green bei einem Streit auf offener Straße zur Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges begonnen habe. Kant soll mit Eifer die Sache der Amerikaner verfochten haben. Green sah darin eine Beleidigung seiner englischen Nation und forderte Kant zum Duell. Kant wich aber von seiner Meinung nicht ab und verfocht sie so überzeugend, dass Green ihm zuletzt freundschaftlich die Hand entgegengestreckt haben soll. Die beiden schlossen eine dauerhafte Freundschaft, die mit Greens frühem Tod ihr Ende fand. Für Kant eine Wunde, die er nie ganz verschmerzte. Green war nach dem Zeugnis des Theologen Reinhold Bernhard Jachmann Kants wichtigster Gesprächspartner bei der Entstehung der Kritik der reinen Vernunft. Green war es auch, der Kant mit Nachrichten über die Begegnung zwischen Rousseau und David Hume in London versorgte. In seiner Erkenntniskritik hatte sich Kant kritisch mit Hume auseinandergesetzt, zugleich aber die Bedeutung des englischen Skeptikers für sein eigenes Werk betont.
Ich gestehe frei, die Erinnerung des David Hume war eben dasjenige, was mir vor vielen Jahren den dogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Felde der spekulativen Philosophie eine ganz andere Richtung gab.
Eine ganz andere Richtung. Und diese Richtung hieß kritische Aufklärung. Philosophie, um das Denken des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit zu befreien.
Philosophie ist das System der Vernunfterkenntnisse aus Begriffen. Das ist der Schulbegriff von dieser Wissenschaft. Nach dem Weltbegriffe ist sie die Wissenschaft von den letzten Zwecken der menschlichen Vernunft. Dieser hohe Begriff gibt der Philosophie die Würde, das heißt einen absoluten Wert. Und wirklich ist sie es auch, die allein nur inneren Wert hat und allen anderen Erkenntnissen erst einen Wert gibt. Man fragt doch immer am Ende, wozu dient das Philosophieren und der Endzweck desselben? Die Philosophie selbst als Wissenschaft nach dem Schulbegriffe betrachtet? Der Vernunftkünstler oder wie Sokrates ihn nennt, der Philodox, strebt bloß nach spekulativem Wissen, ohne darauf zu sehen, wie viel das Wissen zu letzten Zwecken der menschlichen Vernunft beitrage. Er gibt Regeln für den Gebrauch zu allerlei beliebigen Zwecken. Hingegen der praktische Philosoph, der Lehrer der Weisheit durch Lehre und Beispiel, ist der eigentliche Philosoph. Denn Philosophie ist die Idee der vollkommenen Weisheit, die uns die letzten Zwecke der menschlichen Vernunft zeigt.
So Kant in der Vorrede seiner Logik-Vorlesung 1765. In wenigen klar gegliederten Sätzen skizziert er hier sein künftiges Lebenswerk mit den drei großen kritischen Schriften: Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, Kritik der Urteilskraft. Die Ausführung wird sich dann noch über mehr als drei Jahrzehnte hinziehen.
Das Feld der Philosophie in dieser weltbürgerlichen Absicht lässt sich auf folgende Fragen bringen. 1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen? 4. Was ist der Mensch? Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die Religion und die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles zur Anthropologie rechnen, weil sich die ersten drei Fragen auf die letzte beziehen. Der Philosoph muss also bestimmen können die Quellen des menschlichen Wissens, den Umfang des nötigen und möglichen Wissens und endlich die Grenzen der Vernunft. Das Letztere ist das Nötigste, aber auch das Schwerste.
Erst nach 1770 und der Übernahme seiner Professur findet Kant die Zeit, mit dem eigentlichen Lebenswerk, das hier skizziert wurde, zu beginnen. Gut 10 Jahre braucht er für die Niederschrift des ersten Hauptwerkes, der Kritik der reinen Vernunft. In dieser Zeit ist er als Autor völlig verstummt, für die geistige Welt so gut wie nicht vorhanden. Man bedrängt ihn mit Briefen, aber er ist ein nachlässiger Korrespondent, ganz von seinem großen Werk in Anspruch genommen, dessen Erscheinen er immer wieder ankündigt und immer wieder verschiebt. Lahrvater schreibt 1774 an Kant:
Sind Sie denn der Welt gestorben? Warum schreiben so viele, die nicht schreiben können, und Sie nicht, der Sie es so vortrefflich können? Warum schweigen Sie? Bei dieser Zeit, dieser neuen Zeit, geben keinen Ton von sich. Schlafen? Kant, nein, ich will Sie nicht loben, aber sagen Sie mir doch, warum Sie schweigen. Oder vielmehr, sagen Sie mir, dass Sie reden wollen.
Lahrvater musste sich noch weitere 7 Jahre gedulden. Dann kündigt Kant das neue Werk an und wirbt mit ungewöhnlicher Umsicht für die eigene Sache, etwa in einem Brief an den Schüler Markus Herz.
Wohlgeborener, hochgeschätzter Freund, diese Ostermesse wird ein Buch von mir unter dem Titel »Kritik der reinen Vernunft« herauskommen. Es wird unter Hartknochs Verlage bei Grunert in Halle gedruckt und das Geschäfte von Herrn Spener, Buchhändler in Berlin, dirigiert. Da ich 4 Exemplare vor Berlin destiniert habe, ein Dedikationsexemplar an seine Exzellenz Herrn Minister von Zedlitz, eines für Sie, eines für Herrn Mendelssohn und eines für Herrn Dr. Sell, so bitte ich ergebenst Herrn Spener zu ersuchen, dass er sofort nach Halle schreiben wolle und veranstalte das gedachte 4 Exemplare auf meine Kosten, sobald der Druck fertig ist, über Post nach Berlin geschickt werden und er sie Ihnen überliefere. Sobald ich durch Ihre gütige Mühwaltung von allem diesem Nachricht habe, werde ich mir die Freiheit nehmen, an Sie, Wertester, und Herrn Mendelssohn über diesen Gegenstand etwas mehr zu schreiben.
Zu den ersten Rezensenten der Kritik der reinen Vernunft gehört Johann Georg Hamann, 6 Jahre jünger als Kant und wie dieser aus Königsberg stammend, der Magus des Nordens, wie man ihn genannt hat. Er kam aus Kants Schule und hatte seiner Fürsprache viel zu verdanken, doch kehrte er sich später vom Rationalismus der Aufklärung ab und trat in ein bewunderungsvoll kritisches Verhältnis zu seinem Lehrer.
Die Kritik der reinen Vernunft ist die vollständige Idee einer Transzendentalphilosophie. Unter diesem neuen Namen verwandelt sich die verjährte Metaphysik aus einem 2000-jährigen Kampfplatz endloser Streitigkeiten auf einmal in ein systematisch geordnetes Inventarium aller unserer Besitze durch reine Vernunft und schwingt sich auf den Fittichen einer ziemlich abstrakten Genealogie und Heraldik zu der monarchischen Würde und olympischen Hoffnung als die einzige aller Wissenschaften, ihre absolute Vollendung, und zwar in kurzer Zeit, zu erleben, ohne Zauberkünste noch magische Talismane. Alles aus Prinzipien, heiliger als der Religion und majestätischer als der Gesetzgebung ihre.
Das klingt überschwänglich und überschwänglicher, als Hamann wirklich dachte. Bei anderen Gelegenheiten äußerte er sich mit erkennbarer Distanz über Kants Werk. Die Zeitgenossen taten sich schwer mit dem epochalen Werk. Es lag zunächst wie Blei, und auch die zwei Jahre später erscheinenden als Einführung in das Werk gedachten Prolegomena änderten daran wenig. Nur andere Schriften mit populären Titeln hielten das Interesse an Kant wach. Die Idee zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und die Schrift »Was heißt sich im Denken orientieren?« Erst 6 Jahre später, 1787, der Verleger Hartknoch wollte gerade die Rohbogen der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft verramschen, belebte sich der Absatz. Kant musste schleunigst die stark redigierte zweite, bis heute gültige Ausgabe herausbringen. Und danach verbreitete sich sein Ruhm zunächst in Deutschland, bald auch in ganz Europa.
Gestern war ich bei dem berühmten Kant, einem scharfsinnigen und feinen Metaphysiker, der Malebranche und Hume und Leibniz und Bonnet stürzte. Kant, den Mendelssohn, den alles zermalmenden Kant nannte. Ich hatte keinen Brief an ihn, aber Kühnheit gewinnt stete, und mir öffnete sich die Tür des Philosophen.
Der Besucher, der dieses schreibt, heißt Nikolai Karamsin, ein russischer Schriftsteller und Historiker, der auf der Reise ins westliche Europa in Königsberg Station macht.
Ein kleiner, hagerer Greis von außerordentlicher Zartheit empfing mich. Ich sagte, ich bin ein russischer Edelmann, der deswegen reist, um mit einigen berühmten Gelehrten bekannt zu werden. Er nötigte mich sogleich zum Sitzen und sagte:
Meine Schriften können nicht jedermann gefallen. Nur wenige lieben die tiefen, metaphysischen Untersuchungen, mit welchen ich mich beschäftigt habe.
Wir sprachen erst eine halbe Stunde über verschiedene Gegenstände, von Reisen, von China, von Entdeckungen neuer Länder. Darauf brachte ich das Gespräch auf die moralische Natur des Menschen, und Folgendes habe ich von seinem Urteil darüber bemerkt.
Unsere Bestimmung ist Tätigkeit. Der Mensch ist niemals ganz mit dem zufrieden, was er besitzt, und strebt immer nach etwas anderem. Der Tod trifft uns auf dem Wege nach dem Ziel unserer Wünsche. Man gebe dem Menschen alles, wonach er sich sehnt, und in demselben Augenblicke, da er es erlangt, wird er empfinden, dass dieses alles nicht alles sei. Da wir nun hier kein Ziel und Ende unseres Strebens sehen, so nehmen wir eine Zukunft an, wo sich der Knoten lösen muss. Und dieser Gedanke ist dem Menschen umso angenehmer, je weniger Verhältnis hienieden zwischen Freude und Schmerz, zwischen Genüssen und Entbehrungen stattfindet. Ich für meine Person erheitere mich damit, dass ich schon über 60 Jahre alt bin und dass das Ende meines Lebens nicht mehr fern ist, wo ich in ein besseres zu kommen hoffe. Wenn ich mich jetzt an die Freuden erinnere, die ich während meines Lebens genossen habe, so empfinde ich kein Vergnügen. Denke ich aber an die Gelegenheiten, wo ich nach dem Moralgesetz handelte, das in mein Herz geschrieben ist, so fühle ich die reinste Freude. Ich nenne es das Moralgesetz, andere das Gewissen, die Empfindung von Recht und Unrecht. Man nenne es, wie man will, aber es existiert. Zum Beispiel, ich habe gelogen, kein Mensch weiß es, und ich schäme mich doch. Freilich ist die Wahrscheinlichkeit des künftigen Lebens noch immer keine Gewissheit. Aber wenn man alles zusammennimmt, so gebietet die Vernunft daran zu glauben. Was würde aus uns werden, wenn wir es sozusagen mit den Augen sehen? Würden wir dann nicht vielleicht durch den Reiz desselben von dem rechten Gebrauch des Gegenwärtigen abgezogen werden? Was? Wie? Hier muss auch der Weise seine Unwissenheit bekennen. Die Vernunft löscht hier ihre Fackel aus und wir bleiben im Dunkeln.
Ihr kennt Lahrvater und hat mit ihm korrespondiert. Lahrvater, so sagt er, sei sehr liebenswürdig in Rücksicht seines guten Herzens, aber eine außerordentlich lebhafte Einbildungskraft mache, dass er sich durch Phantome blenden lasse, an Magnetismus und dergleichen glaube. Ich erwähnte seine Feinde.
Sie werden sie kennenlernen und Sie werden finden, dass sie allzumal gute Menschen sind.
Die Feinde, darunter auch ehemalige Schüler Kants, kommen nach dem Tod Friedrichs des Großen 1786 vor allem aus kirchlichen Kreisen. Unter dessen Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Ist es mit dem kulturpolitisch aufgeklärten liberalen Regiment in Berlin vorbei. Strenger Pietismus hält nicht nur in den Kanzleistuben wieder Einzug, auch die beamteten Professoren dürfen sich wieder auf die Prinzipien der lutherischen Konfession besinnen, zu der sie sich in ihrem Amtseid bekannt haben. Offizielle Schelte für Kant kommt von allerhöchster Stelle aus Berlin durch königliche Kabinettsorder vom 1. Oktober 1794.
Unsere höchste Person hat schon seit geraumer Zeit mit großem Missfallen ersehen, wie ihr eure Philosophie zur Entstellung und Herabwürdigung mancher Haupt- und Grundlehren der Heiligen Schrift und des Christentums missbraucht. Wie ihr es namentlich in eurem Buch Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft desgleichen in anderen kleineren Abhandlungen getan habt. Wir haben uns zu euch eines Besseren versehen, da ihr selbst einsehen müsst, wie unverantwortlich ihr dadurch gegen eure Pflicht als Lehrer der Jugend und gegen unsere euch durchaus bekannten landesväterlichen Absichten handelt. Wir verlangen, dass ihr euch künftig nichts dergleichen werdet zu Schulden kommen lassen, widrigenfalls ihr bei fortgesetzter Renitenz unfehlbar unangenehme Verfügungen zu gewärtigen habt. Sind euch mit Gnade gewogen, Wöllner, preußischer Justizminister und Chef des geistlichen Departements.
Ich erkläre hiermit, als Eure Majestät getreuester Untertan feierlichst, mich aller öffentlichen Vorträge, die Religion betreffen, sei sie natürliche oder geoffenbarte, sowohl in Vorlesungen als in Schriften, gänzlich zu enthalten.
War Kant in die Fallstricke seiner eigenen Moralphilosophie geraten oder wollte er nur lästigen und langwierigen Anhörungen ausweichen? Befürchtete er womöglich Amt und Einkommen zu verlieren? Nicht jeder in Berlin begrüßte seine unterwürfige Haltung. Zum Beispiel Johann Erich Biester, Sekretär des Staatsministers von Zedlitz, den wir schon als Mitherausgeber der Berlinischen Monatsschrift kennen, wo 10 Jahre zuvor die Schrift »Was ist Aufklärung?« erschienen war.
Sie bereiten dadurch den Feinden der Aufklärung einen großen Triumph und der guten Sache einen empfindlichen Verlust. Auch dünkt mich, Sie hätten das nicht nötig gehabt. Sie konnten auf eben die philosophische und anständige Weise, ohne die Sie überhaupt nichts schreiben und welche Sie so vortrefflich rechtfertigen, noch immer fortfahren, über die nämlichen Gegenstände zu reden.
Kant antwortete:
Widerruf und Verleugnung seiner inneren Überzeugung ist niederträchtig. Aber Schweigen in einem Falle wie dem gegenwärtigen ist Untertanenpflicht. Und wenn alles, was man sagt, wahr sein muss, so ist darum nicht auch Pflicht, alles öffentlich zu sagen.
Diese Antwort Kants steht in krassem Widerspruch zu dem, was er in der Schrift »Was ist Aufklärung?« verkündet hatte. Darin hatte er gerade den öffentlichen Gebrauch der Vernunft zum Kriterium der Aufklärung gemacht, Gedankenfreiheit auch und gerade in religiösen Fragen verlangt. Er zog sich ins Schweigen zurück, man könnte sagen, in eine selbstverschuldete Unmündigkeit. Nun ist noch der Schluss seiner Schrift, was ist Aufklärung, nachzutragen.
Nur derjenige Herrscher, der selbst aufgeklärt sich nicht vor Schatten fürchtet, zugleich aber ein wohldiszipliniertes, zahlreiches Heer zum Bürgen der öffentlichen Ruhe zur Hand hat, kann das sagen, was ein Freistaat nicht wagen darf. Resoniert, so viel ihr wollt, und worüber ihr wollt, nur gehorcht. So zeigt sich hier ein befremdlicher, nicht erwarteter Gang menschlicher Dinge, so wie auch sonst, wenn man ihn im Großen betrachtet, darin fast alles paradox ist. Ein größerer Grad bürgerlicher Freiheit scheint der Freiheit des Geistes des Volks vorteilhaft und setzt ihr doch unübersteigliche Schranken. Ein Grad weniger von jener verschafft hingegen diesem Raum, sich nach allem seinem Vermögen auszubreiten. Wenn denn die Natur unter dieser harten Hülle den Keim, für den sie am zärtlichsten sorgt, nämlich den Hang und Beruf zum freien Denken, ausgewickelt hat, so wirkt dieser allmählich zurück auf die Sinnesart des Volks, wodurch dies der Freiheit zu handeln nach und nach fähiger wird und endlich auch sogar auf die Grundsätze der Regierung, die es ihr selbst zuträglich findet, den Menschen, der nun mehr als Maschine ist, seine Würde gemäß zu behandeln.
Mit anderen Worten, dass die Ausbreitung des Geistes unter Zwang am besten gelingt und am Ende positiv auf die politische Ordnung zurückwirkt, das gehört zu den hochfliegenden Gedanken des deutschen Idealismus, die sich in der politischen Geschichte eher lähmend ausgewirkt haben. Ein Wechsel auf dem preußischen Thron reichte aus, um dieses kantische Ideal als Illusion zu erweisen. Den späten Kant beschäftigte nach 1789 das Weltereignis der Französischen Revolution. Auch in seinen Tischgesprächen dominierte die Erörterung der republikanischen Idee.
Da diese Idee ihn belebte, so kann man sich leicht denken, dass seine Aufmerksamkeit gespannt war, als ein großes zivilisiertes Volk damit umging, eine solche Idee zu realisieren. Daher zu dieser Zeit seine Gespräche sich größtenteils auch auf Politik bezogen. Und es war zu verwundern, wie der scharfsinnige Mann sehr oft mit wahrhaft prophetischem Geiste Begebenheiten zuvor ankündigte, an welche die mitwirkenden Personen vielleicht selbst noch nicht dachten. Auf die Zeitungen war er in manchen kritischen Punkten so begierig, dass er der Post wohl meilenweit entgegengegangen wäre. Und man konnte ihn mit nichts mehr erfreuen als mit einer frühen authentischen Privatnachricht. Es war das reine Interesse eines Weltbürgers und freidenkenden Philosophen, der dem Experiment, die von der Vernunft aufgegebene Idee einer vollkommenen Staatsverfassung zu realisieren, mit eben dem Vergnügen zusah, als ein Naturforscher auf das Experiment blickt, das eine wichtige Hypothese bestätigen soll. Als ein solches Experiment sah Kant die Französische Revolution an und fand kein Bedenken, auch als echter Patriot, sich mit ihr zu beschäftigen.
Diese Begebenheit besteht nicht in von Menschen verrichteten Taten oder Untaten, wodurch was groß war unter Menschen klein oder was klein war groß gemacht wird, und wie gleich als durch Zauberei alte glänzende Staatsgebäude verschwinden und andere an deren Statt wie aus den Tiefen der Erde hervorkommen. Nein, es ist bloß die Denkungsart der Zuschauer, welche sich bei diesem Spiele großer Umwandlungen verrät und zugleich einen moralischen Charakter desselben beweist, der das Fortschreiten zum Besseren nicht allein hoffen lässt, sondern selbst schon ein solches ist.
Der Weltbürger als kritischer Zuschauer. Kant, alles andere als ein Revolutionär, der auf die Barrikaden steigt, ist überzeugt davon, dass die Revolution eigentlich in den Köpfen der Menschen stattfindet.
Es eröffnet sich die Hoffnung, dass nach manchen Revolutionen endlich ein allgemeiner weltbürgerlicher Zustand, worin alle ursprünglichen Anlagen der Menschengattung entwickelt werden, der einst einmal zustande kommen werde.
Ein Gedanke des späten Kant, aus dem er 1795 in dem Traktat zum ewigen Frieden völkerrechtliche Konsequenzen zieht.
Es soll kein Friedensschluss gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt zu einem künftigen Kriege gemacht wurde, denn alsdann wäre er ja bloß ein Waffenstillstand. Es soll kein für sich bestehender Staat, klein oder groß, gilt hier als gleich viel, durch Erbe, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können. Ein Staat ist nämlich nicht, wie etwa der Boden, auf dem er seinen Sitz hat, eine Habe. Er ist eine Gesellschaft von Menschen, über die niemand anders zu gebieten und zu disponieren hat. Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen gewalttätig einmischen. Das Weltbürgerrecht soll auf die allgemeinen Bedingungen der Hospitalität des Besuchsrechts eingeschränkt sein. Und dies vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde als Kugelfläche, weil die Menschen sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden müssen. Denn weil die Rechtsverletzung an einem Platze der Erde an allen gefühlt wird, so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische oder überspannte Vorstellungsart. Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein und das Völkerrecht auf einem Föderalismus freier Staaten gegründet sein.
Perspektiven für künftige Generationen, über deren Entwicklung Kant alt geworden ist. Am 23. Juli 1796 hält der 72-Jährige seine letzte Vorlesung. Nicht nur seine Dozentur hat er bis dahin gewissenhaft erfüllt, sondern auch die übrigen Pflichten des ordentlichen Professors. Jedes siebte Semester hat er das Amt des Dekans an der Philosophischen Fakultät ausgeübt. Zweimal ist er zum Rektor gewählt worden. Und er verfasst sein letztes großes Werk, Anthropologie in pragmatischer Absicht, das zwei Jahre nach Kants Emeritierung erscheint, eine Summe praktischer Lebenserfahrungen, Meditationen über die vierte seiner kritischen Grundfragen, was ist der Mensch? Kein streng analytisches Werk, vielmehr anschaulich wie kein früheres von Kant. Fast im Stil der französischen Moralisten philosophiert er über die Entwicklung des Menschen vom tierischen zum zivilisierten Wesen, über Herrschaft und Macht, Eitelkeit und Eifersucht, über die Liebe, das Verhältnis der Geschlechter und die künftige Emanzipation der Frauen. Halb scherzend sagt er später:
Als ich eine Frau gebraucht hätte, konnte ich sie nicht ernähren. Nun, da ich sie ernähren könnte, brauche ich keine mehr.
Die Köchin blieb das einzige weibliche Wesen im Hause. Sie hatte für die stets gleichbleibende Menüfolge zu sorgen, nach der Rinderbrühe eine Schüssel mit Seefisch, als Hauptgericht Braten, zum Dessert Käse und, wenn es die Jahreszeit erlaubte, frisches Obst. Dazu gab es roten Bordeaux, am liebsten Medoc und Rheinwein. Die Spaziergänge nach der Tafelrunde wurden in den letzten Jahren zunehmend kürzer. Über Kants letzte Tage sind wir durch Zeugnisse seiner Freunde unterrichtet.
Am 3. Februar 1804 schienen alle Triebfedern seines Lebens völlig nachzulassen. Als der Arzt ihn 9 Tage vor seinem Tode besuchte und Kant beinahe nicht mehr sehen konnte, steht er vom Stuhle auf, reicht dem Arzt die Hand. Der bittet ihn, sich zu setzen. Kant zaudert verlegen und unruhig und sagte nach einer Sammlung seiner Kräfte mit erzwungener Stärke:
Das Gefühl für Humanität hat mich noch nicht verlassen.
Kein Wort könnte für Kant charakteristischer sein als dieses letzte von ihm überlieferte. Es ist die Ausdrucksweise des 18. Jahrhunderts der Aufklärung. Goethe nannte Kant 23 Jahre nach dessen Tod im Gespräch mit Eckermann den vorzüglichsten der neueren Philosophen, auch den folgenreichsten. Er ist auch derjenige, dessen Lehre sich fortwirkend erwiesen hat und die in unsere deutsche Kultur am tiefsten eingedrungen ist. Und an Eckermann gewendet fügte Goethe noch einen Satz hinzu, der mir bei der Vorbereitung auf diesen Abend und beim Gedanken an Sie, die Zuhörer, hilfreich gewesen ist. Also er sagt zu Eckermann: Er hat auch auf Sie gewirkt, ohne dass Sie ihn gelesen haben. Jetzt brauchen Sie ihn nicht mehr, denn was er Ihnen geben konnte, besitzen Sie schon. Goethe meinte Kants kritische Philosophie, die sich auch auf andere, oft unmerkliche Weise verbreitet als durch Lektüre. Die Lehre der kleinen Schrift »Was ist Aufklärung?« erwirbt sich allerdings nicht auf diesem Weg und schon gar nicht im Schlaf. Sie enthält eine Forderung, die ständig erneuert werden muss.
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung.